Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Parteienforscher und Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der Leuphana-Universität Lüneburg, jetzt hier bei mir in Berlin im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, ich freue mich.
Guten Tag auch an alle, die uns jetzt folgen in der kommenden Stunde, wenn wir hier die wichtigsten Themen des Tages sortieren. Kleine Frage vorweg, wem würden Sie eher Ihr Sparbuch anvertrauen? Merkel und Macron oder Sebastian Kurz und sagen wir Mark Rutte, dem niederländischen Premierminister?
Merkel und Macron.
Ja?
Ja, tatsächlich. Es ist ja eigentlich egal angesichts der Zinsen. Und die Einlagensicherung kann ich mir eher als garantiert von so großen Staaten vorstellen als von kleinen.
Okay, gut. In so ein kleines bisschen sind Sie natürlich um den Kern meiner Frage jetzt herum herumgeschifft, weil natürlich zielt es darauf zu fragen, wer geht denn eigentlich verantwortlicher auch mit Steuergeldern um? Da zeichnet sich jetzt so ein kleiner Konflikt ab innerhalb der Europäischen Union. Mark Rutte, der niederländische Premierminister, allen voran Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, sie sind beide nicht einverstanden mit der 500 Milliarden Gießkannen-Idee aus Paris und Berlin und wollen Gegenvorschläge machen. Das und anderes diskutieren wir heute. So nicht, sagt Sebastian Kurz heute, der österreichische Bundeskanzler, und mit ihm sagen das die Premierminister der Niederlande, von Dänemark, von Schweden. So bitte nicht, wie sich das Angela Merkel und Emmanuel Macron vorstellen, ein Wiederaufbauprogramm von 500 Milliarden Euro. Das ist ja ihr Vorschlag vom Beginn dieser Woche, und zwar über gemeinsame Schulden im EU-Haushalt. Die berühmte und von Deutschland lange zutiefst abgelehnte gemeinsame Haftung von Schulden. Wir sind skeptisch, sagt Kurz heute in einem Zeitungsinterview. Frage an den Politikwissenschaftler Michael Koss, der heute hier mein Gast ist. Ist Kurz, ist der Österreicher mit dieser Haltung in gewisser Weise der neue heimliche deutsche Kanzler?
Der neue heimliche deutsche Kanzler? Das glaube ich und hoffe ich nicht. Ich glaube, er ist genau wie die drei anderen Regierungschefs der anderen Länder getrieben von heimischen Populisten. Und Kurz ist, dass er dann so ein bisschen das Sprachrohr dieser ganzen Sparerbewegung, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen will, wird, glaube ich, liegt daran, dass er noch mehr als die anderen sich das zur Aufgabe gemacht hat, dem Affen halt höchstpersönlich Zucker zu geben und das Ressentiment gegen andere, gegen Geld für andere, gegen Solidarität, all diese Dinge noch stärker zu bedienen.
Das würde er jetzt, glaube ich, an dieser Stelle zurückweisen. Ich würde das mal stellvertretend für ihn, weil er auch in diesem Zeitungsinterview sagt, natürlich Solidarität gerade mit denen, die stark getroffen sind. Aber wir wollen, und das war ja auch die ursprüngliche Idee, die so in der EU kursiert, wir wollen das nicht über Zuschüsse machen, direktes Geld, das an die Länder fließt und auch nicht zurückgezahlt werden muss, sondern über Kredite. Das ist ja jetzt an sich erstmal eine Sache, die man diskutieren kann.
Absolut. Also das klingt auch erstmal gut. Und natürlich geht keiner her und sagt, wir geben nichts und knallt die Tür zu innerhalb der EU. Deswegen, irgendwas muss man dann schon anbieten. Aber gleichzeitig ist auch, wenn man diesen Gedanken, diesen Plan von Krediten, noch weiteren Krediten, muss man ja sagen, ein bisschen weiter denkt, völlig klar, dass man die insbesondere Südländer der Europäischen Union damit wirklich in die komplette Überschuldung, aus der sie von alleine nicht mehr rauskommen, stürzt. Und wenn man das auch anerkennt, dass sie davon alleine nicht mehr rauskommen, dann bedeutet das, dass entweder heute oder morgen oder eben halt mittelfristig ohnehin entweder eine Umschuldung stattfinden muss, ja, oder man irgendwie den Staatsbankrott dieser Länder akzeptiert, und damit ist man eben genau da. Am Ende läuft das auf einen Kredit hinaus, auf eine direkte Beihilfe hinaus, auf die eine oder andere Art und Weise.
Ist halt die Frage, wann sozusagen, wann man ehrlich ist, ob man gleich zu Beginn ehrlich ist und der später. Was ich aber am Stichwort Ehrlichkeit und Kohärenz der eigenen Position eben interessant finde, ist ja diese Berliner Kehrtwende. Also Kurz und die Niederländer und die anderen waren ja bis dato nicht alleine, sondern hatten eben immer den großen Partner Deutschland an ihrer Seite mit dieser Haltung, keine gemeinsamen Schulden. Jetzt kommt das aus Berlin von Angela Merkel. Also das nur mal sozusagen in Klammern gesagt. Ich finde das gut, ich begrüße das. Ich hätte auch schon für Eurobonds gestimmt und finde diese Methode eigentlich sogar noch sauberer, weil man sagt, das ist am EU-Haushalt angedockt. Das heißt, wir haben die parlamentarische Kontrolle, zumindest durch das Europäische Parlament. Aber jetzt kann ich alle verstehen, die sagen, diese Kanzlerin hat uns 14 Jahre lang gesagt, auch in den schlimmsten Krisen, in der Euro-Krise, wo es wirklich gute Gründe gegeben hätte, diesen Schritt, den sie jetzt geht, schon zu gehen. Nein, das wollen wir nicht. Und jetzt tut sie es doch. Das ist politisch nicht ganz unproblematisch, finde ich.
Jein. Ich würde aus zwei Gründen das sogar noch nachvollziehbar finden. Zum einen ist einfach wirklich eine Binsenweisheit, dass sie in der Europäischen Union nicht zu Rande kommen, wenn Deutschland und Frankreich nicht an einem Strang ziehen. Ja. Und die Körbe, die Angela Merkel Emmanuel Macron allein und seinen Vorgängern gegeben hat, ich weiß gar nicht, die passen wirklich in einen großen Weidekorb dann zusammen rein. Ja. Es sind sehr, sehr viele. Und das konnte jetzt nicht mehr ewig so weitergehen. Sonst eben befindet sich die Europäische Union wirklich in der vielbeschworenen Desintegration. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das alte, ich gebe es zu, this time it's different Argument, aber die Corona-Krise scheint eben wirklich anders zu sein. Sie ist ja auch einer ganz anderen Natur und eines anderen Ausmaßes. Ja? Und da vor dem Hintergrund kann man schon sagen, die kommt ja jetzt obendrauf auf all die anderen. Die gehen ja nicht auf einmal weg. Wir haben diese ökonomische Disparität des Euro weiterhin. Wir haben weiterhin große Migrationsbewegungen. Also es ist ja nicht so, als wäre an den beiden anderen, bei den beiden anderen Krisen jetzt alles auf Standby. So. Und vor dem Hintergrund brauchen dann eben besondere Zeiten auch besondere Maßnahmen. Und ich sehe auch, dass jetzt tatsächlich, Entschuldigung für die Floskel, ich zahle Ihnen 5 € in die Redaktionskasse, aber ich sehe die Krise dann eben so auch als Chance zu der politischen Union, die man bei einer gemeinsamen Währung braucht, ob man das will oder nicht, aber auch das geht am Ende nicht ohne einander zu kommen.
Fast all diese Argumente hätten natürlich auch schon zum Höhepunkt der Euro-Krise gegolten. Aber gut, das sind jetzt sozusagen geschlagene Schlachten von früher. Aber ich habe noch einen Gedanken da. Kann sein, dass auch diese Rationalität, die Sie da gerade beschreiben, auch überspringt und dass dann auch viele sagen, ja stimmt, dieses Mal ist es anders, deswegen ist es notwendig. Kann aber natürlich auch sein, dass man zum Beispiel auch der AfD ihr Ursprungsthema damit zurückgibt.
Gut, die Themen, die brechen sich sozusagen wie Wasser bei einer Flut ihren Weg ohnehin. Ja, da ist die Büchse der Pandora offen. Vielleicht kommen wir da in der Sendung auch noch dazu. Ich würde aber noch mal sagen, was anders ist. Sie konnten bei der Euro-Krise immer zumindest sagen, und das leuchtete dann auch vielen ein, ob es stimmt oder nicht, aber sie konnten sagen, dass eine ökonomische Fehlentwicklung auch selbstverschuldet ist. So, aber die Verbreitung einer Pandemie als selbstverschuldet darzustellen, Italien wurde nun mal als erstes getroffen, aber bestimmt nicht, weil die irgendwie eine direkte Zugverbindung mit Wuhan hatten oder so. Also deswegen ist das eben tatsächlich, Sie können sagen, es sind äußere Umstände, die sehr, sehr wenig gesteuert werden konnten vor Ort und die auch hätten anderswo aufprallen können. Ja. Ischgl hätte auch in Bayern liegen können, sage ich mal. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass das auch recht zu rechtfertigen ist.
Ischgl ist in Österreich. Von dort kriegen wir einen Vorschlag in den nächsten Tagen, hat Sebastian Kurz angekündigt. Gemeinsam mit den Niederlanden, gemeinsam mit Dänemark und Schweden will man da eine Alternative vorlegen zum Plan von Emmanuel Macron und Angela Merkel. Ich habe noch gedacht, was wäre das gerade für eine Glanzstunde für einen Kanzler Martin Schulz? Aber gut, hätte Fahrradkette, die SPD.
Der hätte dann die CDU im Nacken. Ne? Also das ist das ganz Gute. Okay. Wenn die CDU regiert, kann man sich immer freuen, dass die CDU zumindest nicht opponiert. Ich sehe schon die Kampagne. Ja? Denk an Roland Koch, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben 1999? Ein Friedrich Merz würde, ne, wo kann ich hier gegen die EU unterschreiben? Kampagne fahren, wenn ich das mal so leicht polemisch sagen darf.
Michael Koss ist an meiner Seite, Professor für Politikwissenschaft in Lüneburg, zuvor an der TU Dresden. Ein Schwerpunkt unter anderem Ihr Blick auf die Parteien in Deutschland. Und wenn ich auf die Schlagzeilen heute blicke, dann bleibe ich an einer hängen. Zerstört Corona die SPD? Das fragt die Bild-Zeitung und verweist auf die nach wie vor miesen Umfragewerte, so rund um die 14%. Herr Koss, zerstört Corona die SPD?
Das macht die SPD doch selbst. Im Zweifelsfall wird tatsächlich selber versucht, aus Erfolgen noch irgendwie den Misserfolgskomponente heraus zu destillieren und die dann bei den Wählern hängen zu lassen. Ich denke jetzt an die Debatte über Atombomber, die Ausstattung mit Atomwaffen von deutschen Bombern oder nicht, die einfach in diese ganze Corona-Krise reinplatzte und das Füllhorn, das der Finanzminister ja nun wirklich gerade massiv ausschüttet, in bester SPD-Manier eigentlich. Also die SPD immer gesagt, wir retten, wenn Leute in Not geraten, genau das passiert, aber dann kommt da so eine Debatte. Ich sehe das jetzt als viel kritischer als diese Pandemie als solche, die, wenn ich es richtig verstehe, uns doch alle eher gleich betrifft.
Ja, alle gleich betrifft, aber wenn man sich die Umfragen anguckt, Parteien unterschiedlich profitieren, die führende Regierungspartei, CDU, die nach oben geht, die SPD, und Sie haben es ja gesagt, Olaf Scholz, der Hunderte von Milliarden verteilt, auch derjenige ist, der da ja auch im Fernsehen und in den Bildern auftritt. Dann haben wir kamen beide auf dasselbe Bild, die heilige Johanna der Schlachthöfe, der heilige Hubertus, über den sprechen wir später noch. Mhm. Das heißt, also sozusagen auch personell verkörpert, ganz anständige Arbeit.
Ja, würde ich schon sagen, also die sozialdemokratische Agenda. Ich glaube aber, es sind eben wirklich am Ende vor allem Sozialdemokraten, die daran so massiv zweifeln, ob hier eigentlich sozialdemokratische Politik gemacht wird seitens der SPD. Und dieses Bild, das man, glaube ich, nur erklären kann, wenn man die größeren Probleme, denen sich die SPD ausgesetzt sieht, in den Blick bekommt, das prägt halt dann die öffentliche Wahrnehmung. Ja, und in der die CDU ist für ihre Verhältnisse wieder sehr homogen aufgestellt. Das Verfassungsgerichtsurteil letzte Woche hat da mal kurz dran gerüttelt, okay. Aber im Wesentlichen sind diese ganzen Führungsnachfolgedebatten ja jetzt wirklich sehr unter der Decke. Und die kann dann eben profitieren als vergleichsweise einheitlicher Akteur, die natürlich dann auch die Person ganz an der Spitze stellt. Ja. Mhm. Wohingegen der Koalitionspartner ja wirklich getreu dem Motto, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch das Pech dazu, erst nicht alles abbekommt und dann sich auch noch selber in die Parade fährt von Eva Högel, dieser Kür von ihr als Werbeauftragten, die ich an sich für unauffällig, also ich finde den Personalschritt richtig und sinnvoll, aber wie das vonstatten gegangen ist, war dann eben auch wieder, da bleibt dann nur hängen, SPD eiert drum.
Auch so eine Berliner Politgeschichte, ne? Also die Innenexpertin, die auf einmal Werbeauftragte wird, man vermutet, es liegt eigentlich daran, dass Michael Müller Listenplatz für den Bundestag braucht.
Gut, das ist das politische Geschäft, aber, da würde ich noch nicht mal was dagegen sagen, aber ne, dass man es dann nicht hinbekommt, den Konkurrenten davon abzubringen, am selben Tag hinzuschmeißen, den Bundestag zu verlassen, wenn ich es richtig sehe, das ist dann halt einfach Ausdruck von, ja, das kann nicht anders als so eine Rette-sich-wer-kann-Politik.
Es gibt einen, der hat Hoffnung, ich weiß nicht, ob das auch quasi an der Rolle liegt, aber Kevin Kühnert, nachdem ich jetzt Sebastian Kurz zum heimlichen Kanzler Deutschlands gemacht habe, würde ich es mal sagen, der heimliche SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert, der hat in Bayern 2 Folgendes gesagt.
Wir haben ehrlich gesagt gar keine Zeit, uns um unsere eigene Wirkung die ganze Zeit Gedanken zu machen. Wir gehen davon aus, wer seine Arbeit ordentlich macht, der wird am Ende auch nicht vergessen von Wählerinnen und Wählern. Aber Wahl ist halt im nächsten Jahr und Pandemie ist jetzt.
Also Kevin Kühnert rechnet und sagt im nächsten Jahr, wir wissen die Leute, das war die SPD und dann klappt das. Wahrscheinlich?
Kommt jetzt drauf an, was das ist, was da klappen soll. Aber dass jetzt grundsätzlich die Wahlen gerade nicht gewonnen werden, das würde ich eben auch den Grünen sagen, die ja generell immer Umfragensieger und Wahlverlierer oft sind, das stimmt absolut. Ja. Natürlich muss man aber bis dahin innerparteilich eine Befriedung herstellen. Und ja, viel Erfolg, Herr Kühnert.
Gerade habe ich die Bild-Zeitung zitiert. Für die Ausgewogenheit nehme ich jetzt die Taz in die Hand, die Tageszeitung aus Berlin. Die macht heute einen Versuch gegen all die Verschwörungsgeschichten, die gerade Konjunktur erleben. Da macht die Taz heute eine Entschwörungstaz. 13 Seiten Dossier über, Zitat, abstruse Theorien in der Corona-Krise, berechtigte Kritik und die Grauzone dazwischen. Michael Koss, Demokratie- und Parteienforscher, was sagen Sie? Guter Ansatz?
Ja, ich würde so gern ja sagen, ich sage aber nein. Ich fürchte, also ich habe keine Evidenz dafür, fange ich mal so an, zu glauben, dass man Verschwörungstheoretikern argumentativ beikommen kann. Ja, es handelt sich dabei einfach nicht um ein Gedankengebäude, ja, sondern eher um so eine Art Lebenseinstellung. Man möchte das halt nicht glauben. Und das jemanden davon abzubringen, durch eine Auseinandersetzung, in der man eben Recht oder Unrecht haben kann, in der Argumente verschiedene Gewichte haben. Das funktioniert leider nach meinem besten Wissen und Gewissen nicht.
Wenn Sie das jetzt so sagen, Verschwörungstheoretiker, den Begriff haben Sie auch gerade verwendet. Wir hatten so eine kleine Diskussion bei uns in der Redaktion, ob man den vielleicht nicht ändern sollte, weil Theorie klingt immer gleich schon so nach Evidenz. Aber gut, sei es drum, also die eben in solchen Geschichtenwelten drinstehen. Sie haben jetzt gerade nach meinem Gefühl von dem harten Kern gesprochen. Wir haben mit Barbara Junge, einer der Chefredakteurin der Taz, heute Morgen gesprochen und die hat uns erzählt, was eigentlich ihre Motivation war und da auch einen Blick geworfen auf die Zielgruppe. Fand ich ganz interessant.
Der eigentliche Entschluss, diese Entschwörungstaz zu machen, kommt aus persönlichen Erfahrungen, weil immer mehr von uns hatten Geschichten zu berichten davon, wie Freunde plötzlich anfingen, Ken Jebsen-Videos zu teilen, also Verschwörungssachen. immer mit dem Zusatz, es sei ja schon komisch, aber irgendwie ging es ja nicht weiter. Und also der Inlandschef Tobias Schulze hat aus seinem ganz persönlichen Umfeld ein ganzes Dossier kruder Argumentationen und Halbzitierungen zugesandt bekommen. Und da haben wir einfach gemerkt, sie sind mitten unter uns.
Sagt die Taz-Chefredakteurin Barbara Junge. Sie haben jetzt gerade mehrfach genickt. Das klingt ja eher so nach, das Problem kommt auch irgendwie aus der Mitte der Gesellschaft.
Genau. Und ich habe genickt, weil ich gedacht habe, dass mir eingefallen ist, was jetzt für mich noch die Sache so problematisch macht. Nämlich, wenn ich es richtig verstehe, ist die implizite Annahme der Taz ja, dass in dem Moment, wo die Leute sehen, okay, Ken Jebsen sagt in seinem Video das und das, aber in der Taz steht das und das, dass die für sich sozusagen die Quellen dieser Nachrichten gewichten und der Taz mehr Gewicht beimessen. Mhm. Da sage ich viel Erfolg. Glaube ich einen ganzen Tag nicht.
Glauben Sie nicht mehr?
Nein, das ist nämlich nicht vorbei. Aber diese Annahme, die wird im Gegenteil, die wird dann schon als Teil dieser Arroganz, die ja denen da oben, den etablierten Medien, den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter immer vorgeworfen wird, ja, ausgelegt. Da geistert viel rum, aber wir schreiben hier auf unseren 16 Seiten bedruckten Papier das mal hin und dann läuft der Laden wieder. Auslegen. Und aber kriegt man die Leute überhaupt nicht mit.
Meint sie nicht, ich beobachte, und wir konnten das ja alle sehen, die Einschaltquoten der ganz klassischen Informationsformate, Tagesschau, die in die Decke sozusagen geschossen ist mit ihren Einschaltquoten. Wir haben das insgesamt im Öffentlich-Rechtlichen erlebt. Also wo man schon sieht, ein breites Bedürfnis offenbar danach, sage ich jetzt mal, ohne selbst auf die Schulter zu klopfen, nach verlässlichen Informationsquellen.
Absolut. Also jetzt müssen wir wieder sehen, worüber reden wir? Reden wir über die, ich würde immer noch sagen, gut, das wäre zu beziffern, sagen wir mal nicht so 80%. 80% plus, die jetzt wirklich keine Lust auf Aluhut haben. Reden wir über die, alles gekauft. Aber wir haben ja angefangen zu reden über die potenziellen Sympathisanten, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und da sind wir bei den 15-17%. Nehmen wir mal 3%, ne, die den Aluhut sozusagen schon übers Gesicht gezogen haben. Die kriegt ja keiner mehr. So. Und die Sympathisanten, treiben ihnen die Einschaltquoten, das wäre meine ganz starke Vermutung, nicht hoch, oder die konsumieren sie gleichwertig, sie als Öffentlich-Rechtliche, wie auch immer, als Qualitätsmedien. Das würde ich der Taz auch sofort persönlich unterstellen, dass sie das ist. Ja? Nur eben, damit kriegen sie diese Sympathisanten auch nicht ins Boot, glaube ich.
Aber ich finde ja gerade interessant, auch diese Beschreibung, und ich glaube, diese Erfahrung machen wir an vielen Orten. Ich hatte auch Gespräche dieser Art, dass es eben ja auch in diese vielleicht 70-80% reinsickert, diese Fragen. Und da ist natürlich schon, da muss man auch aufpassen, finde ich, eben in dem Diskurs, dass man das nicht so als Fingerzeigdebatte macht. Schaut mal, die haben das nicht verstanden. Ich glaube, das löst auch ganz viel aus. Und möglicherweise auch, ich glaube, gerade auch in dieser Anfangsphase jetzt wieder der Corona-Maßnahmen hatten wir eine öffentliche Stimmung, auch selbst verstärkend durch Politik und Medien, die so ein bisschen sowas von Wilhelm II hatte, ich kenne keine Parteien mehr. Ja. Und möglicherweise löst das dann auch Gegenreaktionen oder zumindest Zweifel aus. Also ich würde den Ball auch ein kleines bisschen wieder zurückspielen in das Feld der Verantwortlichen, die Informationen in die Hand nehmen, sei es als Politiker, die sie sozusagen aussprechen, und als Medien, die sie verbreiten.
Ja, also genau, am Anfang, das glaube ich auch, dass im Zeitverlauf natürlich zunächst alle betroffen sind und sich auch wirklich versuchen, besser, in Anführungsstrichen, was immer das heißt, zu informieren, dass das dann im Zeitverlauf wieder stark erodiert. Und aber der Geist, und das sehe ich als das Kernproblem an dieser zusehends größeren Indifferenz gegenüber der Herkunft einer Information, ja, der Geist ist einfach raus aus der Flasche und den kriegt man auch nicht zurückgedrückt, beziehungsweise dann eben wirklich nur ganz temporär, wenn die Krise völlig neu ist. Meinethalben in dem Moment, aber schon Krise plus 2 Wochen, 3 Wochen nicht mehr. Ja? Und da müssen wir uns, dazu können wir, glaube ich, keine Prävention betreiben, wenn die Krise da ist, ja? Wenn Verschwörungen kommen, sondern das muss in dem Moment passieren, wo man sich fragt, wie ventiliere ich eigentlich Informationen und was kann ich wo äußern.
Aber ist das dann, verstehe ich Sie dann richtig, im Prinzip ein verlorenes Spiel? Also sagen Sie, das ist so ein gewisser Teil der Bevölkerung, da ist es im Prinzip, da ist nichts zu machen. Das fände ich ein bisschen deprimierend als Analyse.
Nee, da ist nichts ad hoc zu machen. Also ich glaube, dass jetzt solche Dinge, wie sie die Taz da versucht, wirklich ehrenwert sind und dass die, wenn alles perfekt läuft, würden die sich in einigen Jahren auswirken. Ja? Aber ich will mal ein Beispiel für etwas nennen, was ich wirklich für einen Sündenfall halte, wie man in Deutschland über Dinge diskutiert. Und das ist Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Das ist ein Buch, dass man auf jeden Fall ohne weiteres so lesen kann, dass da Leute nach Deutschland kommen, um sich aufgrund ihrer ungezügelten oder weniger gezügelten sexuellen Lust so sehr zu vermehren, dass sie das Deutschland, das es mal gab, in den Boden rammen. Ja. Das würde ich jetzt sagen, so und in noch viel direkterer Form kennen wir das aus rechtsradikaler Literatur schon immer. Aber der Punkt an dem Buch ist zweierlei. Zum einen ist es von einem vormaligen Finanzsenator Berlins, der in der SPD ist, geschrieben worden, dass Politiker abfallen von ihren Parteien. Das kennen wir aber auch. Und zum anderen, und jetzt kommt der Punkt, ist es bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen, bei DVA, ja, ein sehr reputierlicher Verlag, der ein wahnsinniges Geld mit diesem Buch verdient hat. Mhm. Und ich würde behaupten, dass dieses Buch niemals in einem solchen Publikums- und Qualitätsverlag hätte erscheinen dürfen. Ja? Und da, wenn man da dann einmal ist und das gelesen hat, ja, der Sarrazin hat ja da auch behauptet, dann jetzt steht da in dem XY-Verlag, ich will mal keinen Namen nennen, da ist so ein Buch, das führt diese Thesen nochmal fort, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Und dann guckt man sich das nämlich an und differenziert nicht mehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Thilo Sarrazin ist auf keinen Fall persönlich an allem schuld, das möchte ich nicht sagen. Aber solche Dinge, ja, wo man mit sowas Geld macht, wo man das nicht nötig hätte, die versauen den Diskurs.
Ja, aber ich denke das jetzt gerade mal anders. Wenn große, namhafte Verlage anfangen, eben bestimmte Sachen nicht mehr zu veröffentlichen, dann kriegen wir wahrscheinlich noch den schlimmeren Diskurs über die Frage, was ist zugelassen als veröffentlichte Meinung und was nicht. Und dann findet es möglicherweise noch mehr in Quellen statt, wo man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Ich habe ein anderes Beispiel und das hat für mich deutlich gemacht, mich auch selbst ein bisschen verwirrt, diese Frage: Bill Gates und seine Frau sind ja ganz scharf in der Kritik eben auch von in diesen Demonstrationen. Jetzt kann ich mich aber auch erinnern, dass auch ein Sender wie unser, Deutschlandfunk Kultur, vor Jahren schon problematisiert hat, die Rolle von Bill Gates mit seinem vielen Geld, welche Auswirkungen das auch auf die Programme der WHO hat und so weiter. Also ganz klassische, gute Recherchen. Ich finde jetzt an dieser Stelle wichtig, dass man nicht in dieses Entweder-Oder verfällt. Also man darf weiterhin bei Bill Gates und seiner Stiftung auch Fragen stellen, ohne aber, und das ist eben dann die große Gefahr, wenn man diese Fragen nicht mehr stellt, dass dann andere Verschwörungsliebhaber da die große Weltverschwörung dahinter stecken, sehen.
Ja. Ich stimme Ihnen da absolut zu. Das kann man auch tun, aber da muss man sich halt fragen, Sie haben das garantiert nicht, ihre Reportage unter dem Titel Bill Gates zerstört die Welt publiziert oder gesendet oder was auch immer. Ja? Aber Deutschland schafft sich ab. Und schön, dass ich noch mal drauf zurückkomme. Ja? Was suggeriert das denn? Da sehe ich keine Differenzierung, aber wirklich gar keine. Ja? Und wenn das so hätte erscheinen sollen, dann ist es in einem rechtsradikalen Verlag genau richtig aufgehoben. Wenn das in einem großen, reputierlichen Publikumsverlag erscheint, sorry, ja, ich hoffe, ich kriege jetzt keine E-Mails vom Pressesprecher von DVA, dann...
spätestens jetzt haben sie sich die Anhalts geredet.
Kann man das einfach nicht machen, beziehungsweise dann sollte man sich nicht wundern. Und solche Dinge gilt es nicht zu tun. Das ist nicht autoritär, sondern das ist im Endeffekt die Einlösung eines seriösen Anspruches, der unter anderem beinhalten muss, dass man Dinge veröffentlicht, die nicht wirklich als Waffe gegen die Demokratie eingesetzt
werden. Auch ins Studio gekommen ist Marianne Allweis mit unserem nächsten Thema. Ab heute machen die ersten Freibäder wieder auf, trotz Corona. Und Locker Laschet ist der Erste, der es möglich macht, richtig?
Nee, nicht ganz der Erste, aber erst vorne mit dabei, sagen wir mal so, ab heute. Schneller war nur Sachsen, da sind die Freibäder schon ab Freitag geöffnet gewesen. Aber in NRW, ich habe gelesen, teilweise schon ab 6 Uhr gab es Schlangen vor den Freibädern und zeitweise waren die Online-Tickets auch schon ausgebucht.
Es gab Schlangen?
Es gab Schlangen vor den Freibädern heute Morgen um 6. Natürlich, ich schätze mal, Schlangen mit Abstand. Aber die Bäder haben sich da ganz viele Regeln einfallen lassen. Hygiene und Abstand sollen eingehalten werden, sowohl im Wasser als auch auf den Liegewiesen. Teilweise habe ich gelesen, kommen da Poolnudeln zum Einsatz. Die sind praktischerweise genau 1,5 Meter lang. Und man muss sich auf jeden Fall, wenn man ins Freibad geht, vorher online eine Zeitkarte kaufen, damit eben Schichtbetrieb gewährleistet ist. Bäder sollen nicht zu voll sein, damit aber auch Kontaktdaten gespeichert werden können. Pommes und Eis, das soll es geben. Also ein bisschen was für das Freibad-Feeling ist schon da. Aber es kann sein, dass Umkleiden und Duschen geschlossen bleiben oder dass man da eben Masken tragen muss, damit man sich nicht ansteckt.
Also Poolnudeln ist irgendwie ein viel schöneres Thema als Thilo Sarrazin, ne? Michael Koss. Der Sommer ist gerettet mit dem Freibad.
Ja, das Freibad, ich würde jetzt gleich nochmal zurückfragen, muss ich denn dann raus, wenn ich eine Zeitkarte habe nach einer Stunde?
Das haben wir uns auch alle gefragt. Ich habe generell regeln das ja die Bundesländer, die machen das jetzt alle ganz unterschiedlich schrittweise. Es gibt zwei Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, die haben noch gar keine Termine genannt, Saarland und Schleswig-Holstein auch noch nicht. Die anderen folgen jetzt so in den nächsten Tagen. Die Bundesländer entscheiden, umsetzen machen das dann die Kommunen, wiederum okay. Da die Bäderbetriebe. Es ist alles schwierig, aber viele haben sich eben so Schichtzeiten einfallen lassen. Da gibt es die Frühschwimmer, dann gibt es die Familien und abends dann die Afterwork-Schwimmer vielleicht. Mhm. Und zwischendrin wird manchmal auch nochmal das Schwimmbad für eine Stunde geschlossen und dann wird Grund gereinigt.
Okay, also muss grundsätzlich finde ich das super. Ich halte so das Freibad oder wie man bei uns zu Hause sagt, die Badeanstalt, ja, für eine absolute demokratische Errungenschaft der alten BRD, ja, wo man halt sowohl sein Vergnügen baden als auch so eine Disziplinierung erfährt und auch so eine Metapher für die nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Alle kommen zusammen. Das heißt ja, Mario Gomez hätte seine Frau im Freibad kennengelernt. Okay. Selbst wenn das nicht stimmt, finde ich super gut erfunden. Also das Fun ist alles toll. Mhm. Aber wie das jetzt mit den Corona-Regeln praktisch Nudel hin, Nudel her zusammengehen soll, das sehe ich nicht. Also meine Erlebnisse im Berliner Freibädern geben eher sowas her, wie das, wenn da 12 Personen sind, gehören 11 schon zu einer großen Gruppe, die direkt beieinander steht und ich bin dann der 12. oder so. Also wie man da konkret voneinander Abstand halten soll und ob, wenn man dann nicht, wenn man jetzt Freibäder aufmacht, bei aller Sympathie, dass man dann nicht eigentlich alles wieder auf normal stellen kann, das. Also da scheitere ich jetzt ein bisschen beim drüber nachdenken.
Das ist ja interessant, ne? Bei all diesen Lockerungsmaßnahmen, dass wir ja beobachten können, dass im Moment der Hauptimpuls eher davon ausgeht, was brauchen wir gesellschaftlich und nicht mehr unbedingt so der medizinische, gesundheitliche Aspekt, der virologische im Vordergrund steht. Und das finde ich eben mit Blick auf die Freibäder auch interessant, mhm. dass wir eben merken, dass diese paar Quadratmeter in den Innenstädten ja meistens, welche gesellschaftliche Wirkung die haben. Zumal, noch dazu gesagt, vor dem Hintergrund des Urlaubs in diesem Jahr, wenn irgendwie auch möglicher, ja, aber schwieriger wird.
Genau, und für sozial Schwache ohnehin ist das Freibad, glaube ich, nochmal deutlich wichtiger als für viele andere auch. Und ich habe auch von Virologen gehört, die geben teilweise auch in Warnung. Also klar ist es schwierig und diese Konzepte werden, glaube ich, vor allem erstmal teuer für die Kommunen. Die müssen das ja alles zahlen. Da sind sogar teilweise, wird noch mehr Personal eingestellt werden. Sie werden viel weniger einnehmen. Aber die Virologen sagen eben, im Wasser kann Corona wirklich nicht übertragen werden.
Ja, ich meine, das ist im Wasser nicht und gleichzeitig aber natürlich. Aber
draußen dann.
Ja, aber auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie diese Badesaison wird. Ganz entscheidend ist ja, ganz unabhängig von Corona, wie das Wetter wird, wie lang dann die Schlangen sind. Im Moment sieht es ganz gut aus, zumindest hier in Berlin. Marianne Alweis, Sie sind ja weiter dran an dem Thema für heute noch. Bei unserem Programm Studio 9, 17 Uhr. Macht was?
Wir sprechen noch mal ein bisschen ausführlicher über die gesellschaftliche Bedeutung der Freibäder und fragen uns, ob das wirklich zu Corona-Zeiten noch alles funktionieren kann.
Zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt auch Volker Findhammer, Korrespondent dort, der die letzten Minuten aufmerksam zugehört hat, was sich auf deutschen Schlachthöfen ändern soll. Einer der zuständigen Minister, Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, erklärt das gerade der Presse. Volker Findhammer, was wird sich denn ändern nach diesen aktuellen Corona-Infektionsskandalen?
Na, Jakobinen Frenzel, das war schon eine kleine Überraschung, denn nach dem Streit der vergangenen Tage, vor allen Dingen mit der Union, hätte man ja schon erwarten dürfen, dass da ein schwächerer Kompromiss verabschiedet würde als das, was jetzt rausgekommen ist, etwa in der Art, dass die umstrittenen Werkverträge vielleicht künftig stärker kontrolliert werden sollten bei den Mindestbedingungen für die Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland. Aber was dann heute als Eckpunktepapier da vom Arbeitsminister tatsächlich verabschiedet wurde, das geht weiter und setzt jetzt wirklich ein Verbot der schwer zu kontrollierenden Werksverträge um. Ab dem kommenden Jahr soll das in Kraft treten. Und dann dürfen dann nur noch dort direkt angestellte Mitarbeiter tätig sein und Nachunternehmen werden nicht mehr zugelassen. Hören wir mal rein, wie Hubertus Heil das begründet.
Eine Wurzel des Übels in der Fleischwirtschaft und für die teilweise empörenden Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt auch in der Konstruktion von Sub- und Subunternehmertum. Das nennen einige gerade Werksverträge. Das sind Zustände, die nicht nur die Beschäftigten, sondern die Allgemeinheit gefährden. Und deshalb hat die Bundesregierung schnell und konsequent durchgegriffen.
So, aber jetzt nicht zu früh, Freunde. Natürlich gibt es einen Kompromiss, gibt es eine Einschränkung dabei und die lautet, das soll sich allein konzentrieren auf die unmittelbaren Betriebe in der Fleischverarbeitung, also die großen Schlachtbetriebe, da wo wir die Covid-19-Epidemien in letzter Zeit erlebt haben. Und dann soll es natürlich Ausnahmen für die Lebensmittelindustrie geben und auch für den kleinen Fleischerhandwerker. Auch der soll davon nicht betroffen sein. Insofern ein Kompromiss, aber dann doch ein relativ weitreichender.
Aber ich höre bei Ihnen schon richtig raus, dass es jetzt weit mehr als Kosmetik. Also es wird sich wirklich was ändern.
Ja, es wird sich tatsächlich etwas ändern, zumal dann auch noch ein ganzer Katalog von Überprüfungsmaßnahmen dazukommt. Da geht es bis hin zu den Wohnungen. Da müssen jetzt künftig alle EU-Ausländer gemeldet sein, auch wirklich definitiv gemeldet sein, was bislang nicht der Fall ist. Und die Subunternehmer haften dann auch für diese konkreten Wohnbedingungen. All das muss natürlich jetzt noch gesetzlich umgesetzt werden. Aber da passiert dann schon echt eine ganze Menge. Hat aber auch viel damit zu tun, dass diese Konstruktion ja schon länger ein Dorn im Auge war. Und man wusste, dass zu diesen Nachunternehmer und diesem Sub-Sub-Unternehmer da nicht das Beste geschieht und dass viele Mitarbeiter wirklich tatsächlich betrogen wurden und zu schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten mussten. Und damit hofft man jetzt, dank Covid-19 tatsächlich auch einen Hebel in der Hand zu haben, um diese konkreten Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Ich schaue auf Michael Kost, den Politikwissenschaftler, der hier heute bei mir zu Gast im Studio. Das ist, wenn man das so hört, Politik so, wie sie sein soll, Problem erkannt und Lösung auf dem Weg.
Absolut. Also eigentlich sehr erfolgreich, auch insbesondere für die SPD. Ja. Das Problem ohnehin längst erkannt, aber dann auf die Krise, die man oft braucht, um das Momentum zu haben, was zu ändern, gewartet sehr schnell. In dem Bereich, der zunächst betroffen ist, eben genau das Übel, Kettenwerk, Verträge, Subunternehmertum abgebrochen. Aber um zurückzubinden auf Teil 2 unseres Gesprächs, eben halt bislang ohne jeglichen Erfolg in Umfragen, ne, muss man leider auch dazu sagen.
Ja, kann möglicherweise noch kommen. Volker Finter, mir erst nochmal die Frage, die politische Bewertungsebene, die Union hat jetzt im Prinzip aufgrund dieses Drucks, dieser Krisensituation im Prinzip ganz viele Positionen abgeräumt oder haben die auch noch irgendwo Linien gezogen? Sie haben gesagt, also zumindest was die kleineren Betriebe angeht.
Genau, was die kleineren Betriebe angeht und dass es tatsächlich nur auf die unmittelbaren Schlachtbetriebe begrenzt werden soll. Und dann kommt gleich das nächste Fragezeichen, was wahrscheinlich heute im Laufe des Tages dann auch gleich gezogen wird von den Verbänden. Da kommt die verfassungs- oder möglicherweise auch die europarechtliche Frage, kann man so eine Regelung tatsächlich nur ganz eng auf eine Branche beziehen? Benachteiligt man diese Branche dann nicht explizit gegenüber anderen? Also mit dieser Kritik müssen wir rechnen. Der Arbeitsminister war hier verhalten zuversichtlich, dass man diese Argumentation wird durchhalten können. Aber das wird sich dann natürlich erst im weiteren Verfahren zeigen, ob es rechtmäßig haltbar ist, tatsächlich eine Branche da gesondert zu behandeln, während das für andere Bereiche nicht gelten soll. Und wir können davon ausgehen, dass diese Karte zumindest gezogen wird von den Kritikern, der Bauernverband oder auch die Fleischindustrie, die sich von Anfang an gegen solche Regelungen gewehrt haben.
Wobei man sich natürlich jetzt eigentlich auch wünschen könnte, dass diese Praxis Sub-Sub-Sub-Unternehmer, also um möglichst viel zu verschleiern, wer jetzt verantwortlich ist, dass das auch generell in der Arbeitswelt nicht vorherrschen sollte, auch in anderen Teilen der Lebensmittelbranche oder auch in anderen Branchen.
Ja, aber das war doch lange Zeit ein Befreiungsschlag. Gerade in der Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa bildeten diese Subunternehmen einen ganz wichtigen Faktor, um diese Arbeitnehmerfreizügigkeit überhaupt zu ermöglichen, weil man eben diese Beschäftigten aus Rumänien, Bulgarien oder wo immer auch her eben zu anderen Bedingungen beschäftigen konnte als einen normalen Schlachtmeister in einem Schlachtbetrieb.
Michael Kost.
Naja, ich denke, dass man eigentlich, dass die Ausnahmebegründung da für mich zumindest auf der Hand liegt, weil wenn ich an einen anderen Bereich denke, wo, glaube ich, Subunternehmertum eine Riesenrolle spielt, das ist einmal Bau, das andere dann eben Post, also Auslieferung von Sendungen, da ist es bei beiden ja gesundheitlich erstmal unbedenklich, wenn auch sozial meinetwegen verwerflich, wie die Leute dafür bezahlt werden, wo sie herkommen und so weiter. Aber ja, wenn es um die Wurst im wahrsten Sinne des Wortes geht, dann und dabei Gesundheitsfolgen auftreten, dann hoffe ich, dass man das auch so begründen kann.
Tja, es geht um die Wurst. Volker Findhammer, vielen Dank für diese Stimmen aus der Bundespolitik. Und ich sage an dieser Stelle auch herzliches Dankeschön an Michael Koss, Politikwissenschaftler in Lüneburg an der Leuphana-Universität. Heute hier mein Gast. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.
Danke.